Ja, wir haben gerade darüber gesungen, dass Gott auch im wildesten Sturm ein sicherer Ort ist. Was denn, dass wir bei ihm Schutz und Ruhe finden. Danke. Und das kann ich bestätigen. Das ist wirklich so. Im wildesten Sturm kann man bei ihm Schutz und Ruhe finden und Frieden finden. Aber Gott ist nicht nur ein Gott, zu dem wir hingehen können, wenn wir ihn brauchen, sozusagen. Ja? Er ist auch ein Gott, der in uns wohnen möchte, den wir in uns hereinlassen können. Und es sind eigentlich diese Momente, wo wir ihm die Tür öffnen und hereinlassen, die alles verändern. Und mein erster Prophet Lebenskurs, das war so ein Wendepunkt. Ein Wendepunkt, wo ich endlich aufhörte, von meiner eigenen Geschichte davon zu laufen. Und unerwartet, unglaublich befreiende Entdeckungen machen durfte. Und ich versuche heute ein bisschen den Spagat und verknüpfe den heutigen Predigttext mit ein bisschen auch meiner Geschichte. Das ist ein Experiment. Weil eigentlich auch in unserem Predigttext ist heute auch ein Wendepunkt. Ein Wendepunkt in Sauls Leben. Es ist leider kein Wendepunkt zum Guten. Und es ist auch nicht Saul, der sich wendet. Das wäre super gewesen, wenn Saul sich wenden würde. Das wäre perfekt gewesen, ja. Das wäre gut gewesen. Aber es war Gott, der sich wendet. Nachdem Gott die ganze Zeit Saul zugewendet war, ihn mit allen Erdenklichen gesegnet hat, ausgerüstet hat, beschenkt hat, dieser aber seinerseits sich permanent weigert, sich selber auch Gott zuzuwenden, setzt Gott nun einen ganz markanten, schmerzhaften Schritt. Er wendet sich von Saul ab. Im Grunde genommen macht Gott genau das Gleiche, was eigentlich Saul mit ihm dauernd gemacht hat. Er kehrt ihm den Rücken zu. Aber anders als bei uns Menschen tut Gott es nicht, weil er beleidigt ist oder weil er es im Heim sein will oder irgendwie gemein sein will. Im Gegenteil, Gott liebt Saul. Gott liebt Saul und er tut es als letztes Mittel, um Saul zu retten. Letzte Woche hat Daniel in seinem Predigt vom Anfang und vom Ende Sauls gesprochen und so gesehen ist also der heutige Abschnitt nicht das Ende vom Saul. Ich würde sagen, es ist eine letzte Rettungsleine, die Gott Saul hinschmeißt, bevor der Abgrund da ist. Wir haben alle Saul als netten, sympathischen jungen Mann kennengelernt, mit jede Menge Potenzial, was sich da entwickeln kann. Aber im Lauf seiner Zeit als König kamen mehr und mehr so skurrile Dinge ans Licht. Auf der einen Seite konnte er der starke Anführer sein, der Menschen hinter sich sammelt und wie ein Mann in die Schlacht führt und vereint. Doch dann war er selbst irgendwie total verloren. Total irgendwie neben sich und unsicher. Und dann auf einmal schlagartig wieder total auf einmal überheblich und stolz, fast größenwahnsinnig. Und von außen betrachtet ist mir klar, dass Saul mit irgendetwas da zu kämpfen hat. Da ist irgendetwas, mit dem er selber irgendwie da zu kämpfen hat. Und irgendwie, das kenne ich von mir auch. Aber ich habe oft immer wieder mal Dinge mit mir zu kämpfen. Lange Zeit hatte ich keine Ahnung, womit ich da eigentlich kämpfe, was da eigentlich los ist. Ich sah nur die Symptome und natürlich versucht man zuerst einmal die Symptome zu bekämpfen, ist eh klar. Aber sehr oft sind Symptome nur ein Hinweis auf ein viel tiefer sitzendes Problem. Aber selbst wenn man weiß, dass es möglicherweise hinter Symptomen was Tieferes ist, es kostet einiges, sich wirklich das anschauen zu wollen und wirklich da die Mühe zu machen, da tief zu graben. Immer wieder fragt man sich, wozu? Macht das wirklich Sinn? Und so gesehen weiß ich auch wirklich nicht, ich weiß nicht, was Sauls Problem war. Aber offenbar hatte er eine tief sitzende Angst davor, gedemütigt und bloßgestellt zu werden. Und diese Angst trieb ihn immer wieder mal in eine übertriebene Bescheidenheit, dass er sich kleiner machte, als er war und unter Wert verkaufte. Und dann wiederum ins genaue Gegenteil, wo er sich größer aufblustete und zeigte, wie toll und groß er ist und was er alles kann und bloß nicht verlieren konnte und keinen Fehler machen durfte. Irgendwie alles, damit niemand seine Angst sehen konnte. Aber Gott sah seine Angst. Und er sah auch, was hinter der Angst verborgen lag. Und Gott wusste, das Einzige, was Saul rettet, was retten konnte, war, dass Saul Gott ganz nahe an sich heranlässt. Und so gab Gott dem jungen Saul ganz am Beginn drei Zeichen mit auf den Weg. Jedes dieser Zeichen war eine Bestätigung, dass Gott zu 100% hinter ihm steht. Aber jedes Zeichen beinhaltet auch eine wichtige Lektion, eine wichtige Information für Saul. Die erste Lektion war, da wo wir Menschen an unser Ende kommen, bringt Gott Segen hervor. Da wo wir unser Ende erreichen, da beginnt Gottes Geschichte. In den letzten Kapiteln haben wir mehrmals erlebt, wie dieser Saul wirklich ans Ende gekommen ist, ans menschliche Ende. Ja? Wenn du dir vorstellst, du rüstest deine ganze Armee auf und dann wartest du, dass endlich der Samuel kommt und er kommt nicht und kommt nicht und alle laufen weg. Und von den 100.000 sind plötzlich dann nur noch ein paar hundert da. Das war eine menschlich Ende-Situation. Aber trotzdem hat er nie die Hilfe bei Gott gesucht. Obwohl er am Ende war, hat er immer noch versucht, irgendwie jetzt etwas mit eigener Kraft irgendetwas zu tun. Und das ging dann irgendwie dann daneben. Aber gleichzeitig hat er dann erlebt, dass wenn Gott eingreift, dann sich doch alles zum Guten wendet. Die zweite Lektion war, wenn du vor der Wahl stehst, dich mit wildem Gebrüll in den Kampf zu stürzen gegen die Philister oder auf Gottes Wort zu hören, dann wähle Gottes Wort. Warte auf Gottes Wort. Und dann erst stürmt sich in den Kampf. Letzte Woche war genau die Situation. Er stand jetzt vor der Wahl. Stürze ich mich jetzt gebrüllt in diesen Kampf? Oder warte ich, bis Gott antwortet? Und hat wieder die Geduld verloren, hat nicht gewartet und ist losgestürmt. Und es ging daneben. Und da war eine dritte Lektion. Und das war vermutlich die allerwichtigste. Die Lektion war, wenn du alle fremden Götzen loslässt und Gott allein nachfolgst, wird dir Gott köstliche Geschenke in die leeren Hände legen. Und genau das wollte Gott tun. Gott wollte in Sauls leere Hände ein Geschenk legen. Aber dazu mussten Sauls Hände zuerst einmal leer sein und er musste sich Gott zuwenden. Er musste diese fremden Götzen loslassen, die Sicherheiten, auf die er sich verließ, die Dinge, mit denen er sich schützte. Er musste das alles loslassen, um sich ganz allein Gott zuzuwenden. Seine Sehnsucht nach Anerkennung loslassen. Seine Menschenfurcht loslassen. Und Gott nachfolgen. Und dann würde Gott in Sauls Hände ein köstliches Geschenk legen. Und heute predigt es ist 1. Samuel Kapitel 15. Und am Beginn des Kapitels gibt Gott Saul ganz klare Anweisungen. Er schickt ihn auf eine Mission. Er sollte an den Amalekitern Gottes Bann vollstrecken. Und dieses Wort Gottes Bann vollstrecken war ein Codewort. Es bedeutete, dass wenn irgendetwas Gottes Bann vollstreckt wurde, bedeutete, dass es komplett vernichtet werden soll, aber dass niemand von diesen Taten profitieren darf. Niemand darf davon profitieren. Es ist im Grunde eine Sache zwischen Gott und dem, was hier vernichtet wird. Gott schickt also Saul nicht auf einen Raubzug, wo er große, fette Beute machen soll. Er schickt ihn auch nicht auf eine Eroberung, um das Land zu vergrößern. Gott schickt Saul und das Volk los, um ein anderes Volk in Gottes Namen zu bestrafen. Und warum? Weil sich dieses Volk aktiv, wissend und mit voller Absicht Gott in den Weg gestellt hat. Und weil er sein Volk auch schützen wollte davor. Also Gott schickt eigentlich Saul auf eine Mission, wo er miterlebt, was passiert, wenn sich Menschen aktiv und wissend in voller Absicht Gott in den Weg stellen. Und selbst diese Erfahrung dringt nicht zu Saul durch. Ja, Saul besiegt die Amalekiter, aber anstatt alles zu vernichten und den Bann zu vollstrecken, bringt er reiche Beute mit nach Hause. Den fremden König, hat er als Gefangene mitgebracht. Und ja, ja, sie haben da ganz viele Rinder und Schafe vernichtet, aber nur die, die, die eh nichts wert waren, aber die guten, die besten Rinder und die besten Schafe hat er für den nächsten Barbecue mitgebracht. Und als ihn Samuel dann zur Rede stellt, begründet Saul sein Fehlverhalten damit, dass er Angst vor dem Volk hatte. Und irgendwie greift man sich da schon ein bisschen auf den Kopf. Wenn man eigentlich selber, wenn man an sich selbst und um sich herum Gottes Wirken miterlebt, so wie er es erlebt hat, da sollte es doch eigentlich ein leichtes sein, Menschenfurcht gegen Gottesfurcht auszutauschen. Aber aus irgendeinem Grund hatte Saul vor den Menschen viel, viel mehr Angst als vor Gott. Und so kommt es dann in Kapitel 15 und Vers 11 zum Wendepunkt. Und da lesen wir, da kam das Wort Jahwes zu Samuel. Und Gott sagt, ich bedauere es, Saul zum König gemacht zu haben. Denn er hat sich von mir abgewandt und meine Befehle nicht befolgt. Ich kann mir vorstellen, dass es an dieser Stelle für uns, glaube ich, jetzt relativ leicht ist, einfach den Kopf zu schütteln über diesen Saul und auf Saul herabzuschauen und den Kopf zu schütteln und die Schublade gescheiterte Helden einzuordnen. Aber es gab zumindest einen Menschen auf dieser Erde, der hatte eine ganz andere Reaktion. Weil im Vers darauf lesen wir, Samuel war tief betroffen. Und er schrie die ganze Nacht zu Jahwe. Irgendwie bewegt mich diese Reaktion von Samuel. Samuel war tief betroffen und er schrie die ganze Nacht zu Jahwe. Was denkt er, was könnte er geschrien haben? Er steht nicht da, also wir dürfen raten.
Gib ihm noch eine Chance.
Gib ihm noch eine Chance. Warum? Vermutlich ganz viele Warums, gell? Warum, Saul, machst du das? Warum, Gott, gibst du dich noch eine Chance? Warum? Ganz viele Warums. Mhm. Ja, ich habe eh so viel gemacht. Ich kann mir auch ein bisschen Frust vorstellen, ja, weil Samuel war dagegen, oder? Er war von Anfang an dagegen, dass sie einen König bekommen, ja? Und dann hat Gott gesagt, doch, gib ihnen, ja? Und er ließ sich quasi von Gott irgendwie überreden, ja, das dort doch zu tun, ja? Und Gott hat ausgesucht, und da war dieser Samuel, da war dieser Saul, ich glaube, der erste Eindruck, den das Samuel auf ihn gehabt hat, war, oh, ganz passabel. Schaut schon stattlich und königlich aus, ja? Das könnte was werden, ja? Und er sah alles, was Gott tut mit ihm, ja, was da alles möglich ist, ja. Und dann jetzt auf einmal, nicht auf einmal, es hat sich ja, es ist eh klar, er versteht Gott auch, ja, aber jetzt, wirklich?
Vielleicht hat er Gott gefragt, ich verstehe nicht, warum du Saul ausgewählt hast. Mhm. Ich verstehe es nicht.
Ja. Mhm.
Probleme mit sich selber, Samuel, weil er ja ein bisschen zuständig auch gewesen ist für den Saul. Mhm. Da fühlt er sich selber jetzt auch gar nicht wohl in der Situation, weil er sich da immer auch noch ein bisschen Verantwortung fühlt für das Ganze, was das kennt. Mhm.
Stimmt, weil er hat ihn ja gesalbt, ja? Und er hat ihn dem Volk vorgestellt und er war immer aktiv dabei, gell? Das war, ich glaube, eine lange Nacht, ja. Und ich glaube, er hat viel geschrien.
Er war geschockt vielleicht.
Auch geschockt, ja.
Mhm. Über die Entscheidung Gottes.
Ja. Wenn man weiterliest, dann hören wir davon, wie Samuel Saul daran konfrontiert. Und der Saul kommt ihm da entgegen, ganz locker, ja, cool, ja, habe alles gemacht, was ich sollte. Aber Samuel ist dann ziemlich brüsk und unterbricht ihn und sagt zu ihm wirklich, hör auf. Und dann konfrontiert er wirklich, dass das ein Riesenfehler war, was er da gemacht hat, dass er das nicht gemacht hat. Er konfrontiert ihn damit. Und dann irgendwann auf einmal bricht das auch richtig zusammen und weint bitterlich und ja, bitte, bitte. Aber seine Sorge ist nicht, dass Gott irgendwas macht. Seine Sorge, bitte bleib, damit die anderen, alle anderen sehen, dass eh alles in Ordnung ist. Ja? Das war seine Sorge. Und wir lesen dann am Schluss, ganz am Ende, Samuel sah Saul bis zu seinem Tod nicht mehr. Aber er trauerte um ihn. Er trauerte um ihn, weil es Jahwe leid hat, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte. Warst du euch auch schon mal tief betroffen von der Geschichte eines anderen Menschen? Betroffenheit kann man irgendwie nur dann erleben, wenn man etwas ganz nah an sich heranlässt. Wenn irgendetwas mein Herz berührt, dann erst nur dann kann man eigentlich Betroffenheit erleben. Und wie jeder schon gesagt hat, jeder von uns kam mit weichen, offenen Herzen in diese Welt hinein. Ja, eigentlich am Beginn waren wir alle urneugierig und offenherzig und haben alles aufgesogen und so weiter und haben dann recht schnell gemerkt, das kann aber auch gefährlich sein. Wenn man alles so offen begegnet, dann wird man auch recht leicht verletzt. Ja? Und so haben wir dann eben gelernt, ein bisschen so eine Schutzmauer aufzurichten. Und so muss dann vielleicht manchmal wirklich etwas ganz Außergewöhnliches passieren, damit wir überhaupt berührt werden. Jetzt irgendetwas unseren Schutz überwindet und es trifft uns und wir sind berührt. Aber sehr oft stecken wir dann in ein bisschen ein Dilemma. Weil nämlich, wenn wir jetzt, weil die Frage ist, wie reagieren wir jetzt darauf, dass wir betroffen sind? Weil in dem Moment, wo ich jetzt dann eigentlich zugebe, das hat mich betroffen gemacht, das macht mich betroffen, in dem Moment wird es auch für uns eigentlich persönlich, weil wir teilen eigentlich etwas, wie es uns jetzt gerade damit geht. Und deswegen tun sich oft viele Menschen urschwer damit, wenn irgendetwas Schlimmes passiert, wie sie jetzt reagieren sollen. Und unser Weg ist oft einfach sagen lieber gar nichts. Oder wir versuchen irgendwie ein sicheres Terrain zu finden. Ja, mit so Standardantworten, die wir sagen, Standardsätze, die wir sagen. Oder nehmen wir das irgendwie als Stichwort und erzählen irgendwas anderes und so weiter. Ja. Wir haben irgendwie unsere Strategien, wie wir. Aber wir kommen ein bisschen in ein Dilemma. Wir haben bei Fünf Leben mal vor kurzem ein kleines Video produziert, wo wir versucht haben, dieses Dilemma irgendwie in einem ganz kurzen Video zu Ausdruck zu bringen. Das würde ich euch mal kurz gerne zeigen. Solange wir uns hinter unseren Schutzmauern verstecken, können wir uns einander eigentlich nicht begegnen. Und irgendwie so wie Saul alles tat, um seine Angst irgendwie zu verbergen, so war auch in mir irgendetwas, was ich mit allen Mitteln irgendwie im Zaum halten wollte. Die meiste Zeit war alles gut, aber hin und wieder merkte ich in mir so ein bisschen so ein Brodeln, eine Unruhe. Irgendetwas, was sich total unberechenbar und gefährlich angefühlt hat. Aber es war kein Problem. Ich habe gut gelernt, das irgendwie am Zaum zu halten, irgendwie zu unterdrücken, nicht mehr rankommen zu lassen. Ich hatte eigentlich nur in 30 Jahren nur zweimal einen Wutausbruch. Ja, da kam aus heiterem Himmel heraus, so war auch schnell wieder weg. Blöd war nur, dass er einen bleibenden Schaden an unserer Glastüre im Wohnzimmer hinterlassen hat, in der alten Wohnung. Und blöd war auch, dass ist meine Beziehung zu meinen Kindern ein bisschen. Also ich habe gemerkt, dass sie wirklich dann ein paar Monate Angst vor mir hatten. Aber sonst war alles gut. Ja, und ich merkte auch, dass immer wieder, wenn ich ganz alleine war, irgendwie je leiser es um mich wurde, umso lauter wurde es in mir selber. Und wenn es irgendwie, wenn ich ganz alleine zu Hause war und es niemand um mich gab, da fühlte ich mich komplett verloren. Und sobald die Tür auch noch jemand wieder zu Hause war, ging es tschicks und ich war wieder ich selbst. Meine Frau hat, wie sie gesagt hat, zuallererst einen kleinen Kurs gemacht und ich habe mich dann, und ja, ich habe gemerkt, es hat ihr offensichtlich gut getan. Es war auch keine Frage. Sie hat mich dann dauernd gesagt, ich soll auch eine machen und ich habe mich geweigert. Ich habe mich wirklich geweigert, weil ich hatte schon mitbekommen, dass es bei meinem Leben irgendwie um die eigene persönliche Geschichte geht und es, da gab es Dinge, die wollte ich mir nicht anschauen. Die wollte ich einfach nicht. Ja. Aber irgendwann mit der Zeit wurde, irgendwie habe ich schon gemerkt, also irgendwie jetzt bin ich schon über 40, jetzt langsam sollte ich, glaube ich, schon mir ein paar Dinge doch anschauen. Ja. Es geht nicht, wird nicht von alleine besser. Und so suchte ich mir einen Kurs aus, der weit, 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 weit weg war. Im fernen Deutschland, ganz am Ende von Deutschland, wo mich niemand kennt. Und einen Kurs, der nur eine Woche dauert, kurz und intensiv, aber vor allem schnell wieder vorbei. Aber dann erlebte ich auf diesem Kurs das Geheimnis vom Perfekt Leben. Nämlich, wie wohltuend es ist, wenn man in einem sicheren Rahmen einfach sein Herz teilen kann und einfach erzählen kann. Und wie heilend die Reaktion anderer Menschen ist, wenn auch sie einfach ehrlich ihr Herz teilen. Bei Perfekt Leben lernen wir in gewisser Weise eine neue Art von Sprache, eine neue Art des Miteinanders. Und wir nennen es Responding. Das ist ein bisschen ein Kunstwort. Aber kurz gesagt bedeutet das, dass ich eigentlich jemanden wertschätzend zuhöre und dann von Herzen her antworte. Der erste Teil ist Zuhören, wo ich wirklich jemanden wirklich einfach wirklich zuhöre. Ganz zuhöre. Und auch nicht, während er etwas erzählt, was anders nachdenke oder überlege, was antworte ich jetzt drauf oder was reagiere ich drauf, sondern ich höre einfach wirklich zu und lasse das, was er erzählt, mal auf mich wirklich wirken. Vielleicht auch die Körpersprache, mit der er mir das erzählt. Ja? Und dann der zweite Teil ist, der Punkt ist nämlich der, wenn wir wirklich so zuhören und etwas nah so anlassen, dann macht das etwas mit uns. Dann löst es in uns irgendetwas aus. Und der zweite Teil ist dann die Kunst, das wahrzunehmen, was löst das eigentlich in mir aus, was der mir erzählt, und das einfach dann zu erzählen. Ich habe das auf meinem ersten Kurs gemacht und wir haben dann, also der ganze Kurs sind so aus 12 Einheiten mit Impulsreferat und einer Kleingruppe. Und in dieser Kleingruppe versuchen wir quasi einen sicheren Ort zu machen. Ein Ort, wo alles, was hier gesagt wird, bleibt in dieser Gruppe, es ist vertraulich. Auch die Leiter von Perfekt Leben haben null Ahnung, was in diesem Kurs besprochen wird. Es ist alles hier drinnen. Und ja, irgendwann war auch für mich der Punkt, wo ich dann dran kam, einfach meine Geschichte erzählen. Ich war ein bisschen unsicher, was soll ich jetzt großartig erzählen. Ja, ja, ich habe als Kind ein paar Sachen erlebt, aber das habe ich einfach erlebt. Ja, und ist ja nichts dabei. Also habe ich dann einfach ein paar Dinge aus meiner Kindheit erzählt, die ich eigentlich schon lange, eigentlich noch nie jemandem wirklich erzählt habe. Und die Gruppe machte mir das Geschenk, dass sie mir einfach zuhörte. Sie hörten mir einfach zu, ohne Ratschläge zu geben, ohne jetzt meine Geschichte als Stichwort für irgendeine andere Geschichte zu nehmen oder als Ding, um über irgendetwas jetzt groß zu diskutieren. Sie hörten einfach mir zu. Und dann teilten sie mir ihr Herz. Der eine meinte auf einmal, dass er zornig ist über Personen in meiner Geschichte. Und ich dachte mir, ich kam noch nie auf den Gedanken, dass ich zornig sein könnte über das. Ich dachte, das ist normal. Oder ein anderer hat plötzlich angefangen zu weinen und weinte Tränen, die ich selber nie geweint habe. Die Tränen, die ich nie selber vergossen habe. Jemand anderer meinte, wenn ich deine Geschichte höre, dann drückt es mir die Luft zu. Und irgendwie spürte sie eine Enge in meinem Leben, die ich selber gar nicht mehr wahrgenommen habe, an die ich mich gewöhnt hatte. Und zum allerersten Mal bekam ich eine neue Perspektive auf meine Geschichte. Und es half mir, die Dinge zu entlarven, die mich fesselten. Das Geheimnis hinter meiner ganzen Unruhe und Dinge, was da hochgebaut sind manchmal, das waren traumatische Ereignisse, die ich als Kind und Jugendlicher erlebt habe, aber niemals verarbeitet habe. Und wenn man als Kind etwas Traumatisches erlebt, haben wir Menschen einen Schutzmechanismus, den jeder von uns hat. dass wir Kinder, dass Kinder suchen automatisch immer die Schuld bei sich selber. Wenn irgendwas Schlimmes passiert, sind die der anderen Schuld. Es dürfen auch nicht anderen Schuld sein, weil das wäre eine Katastrophe für ein Kind. Also sucht ein Kind automatisch immer die Schuld bei sich selber. Und bei mir war es noch dann gekoppelt, dass ich dann daraus Schlüsse gezogen habe über mich. Da waren tiefe Wunden, die nie gesäubert, nie geheilt worden sind. Ja. Aber jetzt kam es auf einmal ans Licht und ich war zuerst total verzweifelt. Okay, was hat das für einen Sinn, diese alten Sachen da auszugraben, ja? Dass das Ganze irgendwie alles da wieder hochkommt und so weiter. Und habe da auf einige Bäume eingeschlagen. Und dann irgendwann hatte ich das wirklich, ich habe gemerkt, dass ich dann damals ein paar richtig schöne, deftige Lebenslügen in mein Leben eingeschlichen haben, mit denen ich 30 Jahre lang herumgelaufen bin, unter der Annahme, dass sie wahr sind. Und habe plötzlich gemerkt, dass das eigentlich jetzt ein kompletter Blödsinn war, dass ich das geglaubt habe. Und das war ein dermaßen ein Gefühl von Befreiung, ja? Wenn du plötzlich merkst, da habe ich jahrelang eine Lüge gelebt, zu mir selber eigentlich, ja? Und auf einmal merkst du, es ist eigentlich ganz anders. Es war das, was wir in diesem Lied singen, ja? Wenn diese alten Dinge ans Licht kommen und dann Gott nämlich endlich dazukommen darf und hereinkommen darf, dann kann Heilung passieren. Und ich habe damals einfach wirklich Gott ganz nah an mich herangelassen. Und das war cool. Und irgendwie frage ich mich, warum, Saul, hast du das nicht gemacht? Selbst jetzt, wo Gott sich von ihm abgewendet hat, er hätte immer noch umkehren können. Er hätte immer noch diese letzte Rettungsleine greifen können. Ich glaube, Gott hätte nicht gezögert. Wenn sich Saul zugewandt hätte, Gott hätte nicht gezögert, sich wieder umzudrehen und ihn mit Freuden aufzunehmen.